Voll rein, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 97. Folge vom Voll rein Podcast. Wir sind wieder zurück, wir sind im Studio. Und André.
Ja, hallo zusammen.
Du trägst lustigerweise den Geckos-Bulli mit dem 97 drauf. Das ist ein schöner ja, Zufall.
97 ist eine gute Zahl, unser Jahrgang.
Ja.
97. Folge. Du hast mehr dazu zu sagen?
Ich habe gar nicht so viel zu sagen dazu eigentlich. Aber ich habe eine random Frage.
Das habe ich gemeint, ja.
André, ja. Was war früher auf der Wii dein Lieblingssportspiel gewesen? Also bei Wii Sports meine ich.
Lustig. Weil wir haben ja in der letzten Folge sehr viel über Wii Sports geredet.
Genau.
Ich glaube, mein Lieblingsspiel war entweder Bogenschiessen gewesen.
Mhm.
Weil das hast du wirklich noch relativ echt können, so aufziehen, den Bogen. Oder dann vielleicht das Golf.
Golf? Okay.
Golf habe ich geil gefunden. Was war es bei dir gewesen?
Ich glaube Bowling.
Oh, Bowling ist auch
Bowling
nicht schlecht.
Bowling auf der Wii Sports ist ganz frech.
Das ist schon gut. Das ist ein gutes regnerisches Sonntagprogramm gewesen. Aber ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, oder?
Die Zeiten sind leider vorbei. Ja, vielleicht müssten wir uns eine alte Wii zutun und wieder mal gamen. Das
also ich glaube, meine daheim bei den Eltern würdest du sicher noch finden. Aber
also,
ja.
Machen wir mal ein Wii Sports Turnier.
Ein Live auf Instagram, Wii Sports Turnier voll rein. Ja, wollen wir gerade schnell auf die Woche zurückschauen?
Ja.
Was kannst du mir erzählen? Wie geht's dir?
Mir geht's super. Vor allem, weil ich gesehen habe, wie viele Leute sich ein Voll-Innen-Shirt bestellt haben. Dami, ich danke vielmals für das.
Voll danke für die, die jetzt schon bestellt haben. Aber eben, hey, die, die noch nicht haben, come on, let's go. Das schaffen wir.
Also bis am Sonntag haben wir noch Zeit. Und ja, André, ich glaube, da kommt doch noch einiges an Arbeit auf uns zu. Aber das machen wir gerne.
Sehr gerne natürlich.
Sehr gerne. Und das andere, was mich sehr gefreut hat, die Woche im Zusammenhang mit dem Podcast, wir haben gekocht. Wir haben gekocht.
Wir sind gekocht?
Ja, we're cooking.
Ah, gut, wir haben organisiert, so Mensch, ja.
Ja, wir sind voll etwas dran. An einem
neuen Format.
Neuen Format, sagen wir es so, ja.
Es ist nicht weit weg, sehr nah nach... Nach Weihnachten, Neujahr. Ja. Neujahr.
Also das Datum können wir, glaube ich, schon mal sagen, oder?
5. Januar.
5. Januar.
Die Location.
Das sagen wir dann noch.
Sagen wir noch.
Und die Gäste sagen wir dann
das
noch.
Das sagen wir natürlich auch erst später. Aber ihr könnt euch freuen.
Ja, es sind zwei riesige Gäste. In allen Sinnen vom Wort.
Ja, voll. Und wir werden sicher eine richtig gute Zeit haben. Tut euch einfach mal so ein bisschen den 5. Januar so ein bisschen mehr oder weniger mal safen. Für später dann. Wir werden sicher noch mehr dazu rausgeben.
Genau. Und André, wie geht es dir? Wie ist das Leben in Sarnen?
Ja, es ist wieder zurück zum harten Winter. Also, obwohl es noch nicht sehr kalt ist, aber eben die letzten Tage waren wirklich hart gewesen, auch mit dem Wetter. Ihr könnt euch vorstellen, wenn du 3 Stunden im strömenden Regen verbringst, hast du einfach irgendwann keinen Spass mehr. Zudem habe ich ja wieder mein Rippi ein bisschen gemerkt, habe ihn kurz ausgesetzt und der Trainer gesagt, hey, los, jetzt kann ich gerade nicht mehr weitermachen, bin dann kurz aufs Velo, aber jetzt bin ich wieder am Rudern, das kommt gut. Und ja, man merkt einfach, hey, es wird niemandem etwas geschenkt, auch wenn du Weltmeister geworden bist. Fuck, es ist alles wieder vergessen. Du bist so dort und denkst, also du vergisst es, weißt du, du bist so am Trainieren und du kannst wie nicht mehr richtig von dem profitieren, weil einfach alles ist vergessen und es startet bei null. Und darum, ja, es ist hart, aber ey, ja, voll rein.
Voll rein, voll rein. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir auch direkt voll rein zu den Top 3.
Top 3 Geschichten von dieser Woche.
Das Top 3 fangen wir heute ein bisschen anders an als sonst. Wir haben eigentlich nicht ein aktuelles Thema in dem Sinn, aber etwas, wo
Muss gemacht werden.
Hausaufgaben.
Es ist auf meiner Taskliste und das habe ich gedacht, könnte ich gerade mit dem Oski zusammen erledigen. Und zwar geht es um die Swiss Sports Awards, die ja im SRF am 10. Januar übertragen werden. Also es ist ein Galaabend, wo die besten Sportlerinnen und Sportler, Mannschaften, MVPs, Behindertensportlerinnen geehrt werden von dem ganzen Jahr. Und meine Aufgabe, ich bin leider nicht nominiert, also
pfui,
ja. Meine Aufgabe ist eigentlich da, dass das Ranking vorzunehmen, oder ich muss abstimmen. Und da habe ich gedacht, hey, look, das wäre doch eine geile Aufgabe, um mit dem Oski zusammen einen Podcast zu machen.
Und, fühl mich geehrt, fühl mich wirklich geehrt.
Ja, und das ist dann auch wirklich, also wir werden jetzt da meine Abstimmung, die ich dann einschicke für den 10. Dezember, werden wir jetzt machen. Mhm. Und also wir fangen gerade an mit dem Sportler des Jahres 2023. Und da gibt es ja eine mehr oder weniger grosse Liste.
Tommy, sich ist die lang.
Die ist lang. Ich weiss nicht.
Tun wir mal ein paar Namen rauspicken von der, was sind es, etwa 20?
Wo wir so ein mit Voline eh schon ein paar Mal erwähnt haben.
Ja, ich würde
also sagen. Also grundsätzlich kennt man eigentlich fast alle, würde ich sagen.
Ja, fast alle. Also zwei, drei Namen muss ich wirklich sagen. Okay, weiß jetzt nicht ganz, wer das ist. Zum Beispiel Dugu Martin aus dem Kanu.
Stimmt, ja.
Habe ich jetzt persönlich noch nie gehört, aber ich glaube, alle anderen, würde ich sagen, kennt man einigermaßen.
Genau. Vorweg natürlich unser Bruti und unser Familienmitglied, der Niki Huber, Snowboard. Ja. Ich glaube, der wird für uns das Nummer 1 sein, oder?
Ja, also der also muss.
Machst du, oder soll ich?
Nein, du musst das machen.
Also, dann mache ich es mal, tue ich es mal rein. Ich habe als Nummer 1 gesetzt, den Niki Huber. Dann.
Nummer 2 muss realistischerweise der Marco oder Matt sein.
Marco oder Matt ist auch auf der Liste. Ich glaube, wir zwei, die ja manchmal auch so ein bisschen einen Federersatz suchen, sind schon auch Marco-Fan.
Der Dude hat alles dominiert.
Ja.
Er ist Weltmeister geworden, Gesamtweltcup-Sieger.
Voll.
Also ich glaube, es ist eigentlich schon fast frech, dass du Niki vorhin tust, aber Niki ist voll rein.
Hey, wer bei voll rein war, steht über allem. Darum tue ich jetzt mal den Marco Odermatt an zweite Stelle. Siehst du es eigentlich auch gerade live, nicht, oder?
Nein.
Okay. Dann, wir haben noch so, den ihr vielleicht auch kennt, ein Ragettli, André, der Noe Roth, auch ein Zucker. Wird mir dieses Jahr wahrscheinlich an der Sportler-Ehrung im Kanton Zug Konkurrenz machen.
Mhm. Er ist auch Weltmeister geworden.
Und dann haben wir noch den Simon Ehammer, den Jan Scherer, Snowboarder, den Giger Samuel, den Schwinger, Jason Joseph, Lichtathlet, Schurter Nino natürlich. Das sind so ein bisschen die, glaube ich, so noch die berühmteren sind, oder?
Mhm. Würde ich auch sagen.
Dann, ja, also für mich persönlich, ich bin ja ehrlich gesagt nicht der grösste Fan von Nino Schurter.
Mhm.
Also ich finde ihn okay, er kann gerne in den Podcast kommen, ich würde es sehr unterstützen, aber ich würde ihn jetzt nicht in meine Top 5 rein tun, muss ich ehrlich sagen.
Okay, wer würdest du denn vorher nehmen?
Ich glaube im Fall, also der Steve Gerda vom Reiten, den kannst du schon mal weglassen.
Ja, wir mögen ja kein Rössli. Ja.
Wir haben ein Rössli geht aus dem olympischen Programm. Also für mich wäre Nummer 3...
Case für Jason Joseph.
Du darfst sicher auch noch auswählen. Also einen.
Ich
würde sagen, Nummer 3, Jason Joseph.
Nicht unbedingt Nummer 3, aber sicher in die Top 5 sollte Jason Joseph schon kommen, weil der hat auch den Schweizer Rekord gebrochen über 110 Meter Hürde.
Und in der Leichtathletik ist die Leistungsdichte auch wirklich krass. Also tue ich ihn mal sicher in die Top 5 rein. Aber jetzt mal noch nie im Ranking. Ja, dann haben wir eben noch Schwimmen, Kanu, OL, Ski Freestyle, Schwingen, habe ich schon gesagt, ja. Hey.
Also Noe Roth müsste ja eigentlich dann auch rein.
Mhm.
Als Weltmeister. Also noch vor einem Ragettli, wo ich weiß gar nicht, ob der Ragettli letztes Jahr überhaupt etwas gewonnen hat.
Hey, ich bin im Fall auch nicht so mega in am Verfolgen. Aber hey, komm, ich tue doch den Noe Roth noch in die Top 5 rein. Und dann haben wir noch übrig, wo ich jetzt könnte, einen Dario Gavietzel vom Snowboard. Simon Ehammer ist eben schon auch, hat zwar jetzt am Schluss nicht mehr so performt, wie man es sich gewöhnt war am Anfang, aber ich glaube,
wir sind einfach... im Frühling ja dafür gerissen.
Ja, voll. Also, und eigentlich ist er auch ein cooler Dude.
Ja.
Also der kommt sicher auch noch rein. Jetzt muss ich es noch schnell ordnen. Simon Ehammer, also jetzt habe ich Nummer 1 Niki Huber, Nummer 2 Marco Odermatt.
Ja, ich glaube, die sind klar, oder?
Das ist klar. Und jetzt haben wir noch den Jason Joseph, Simon Ehammer und den Noe Roth. Ich würde im Fall den Jason Joseph doch auch aufs 3 tun.
Mhm.
Würde ich mitgehen, ja. Simone Hammer aufs 4 und Noe Roth aufs 5.
Ja.
Kommt gut, oder?
Finde ich gut.
Voll. Dann tun wir doch das so lassen und so abschicken. Und jetzt gehen wir zu der Sportlerin vom Jahr 2023.
Ich finde es da fast schwieriger als bei den Männern.
Weil
die Schweizer Frauen tendenziell erfolgreicher sind international als die Männer, nicht?
Würdest du sagen?
Würde ich sagen.
Also es ist sicher so, dass die Schweiz halt als Land, wo ja sicher auch schon ein bisschen fortgeschrittener ist als Sozialstaat, klar hat es dann auch mehr Frauen im Sport, die können erfolgreich sein im Vergleich zu anderen Ländern. Aber irgendwie habe ich doch noch das Gefühl, es ist, sind die Männer, die im Sport dominieren. In meinen Augen, aber ich habe keine Statistiken da. Mhm. Auf jeden Fall auch wieder eine grosse Liste.
Also ein paar Namen stechen natürlich gerade raus. Marlene Reusser, Lara Gulperami, die Kambunji-Schwestern, Mathilde Grömont.
Natürlich. Wendy Holdener.
Wendy Holdener, aber was hat sie gewonnen das Jahr?
Ist sie nicht das erste Mal auf dem Weltcup-Podest gestanden?
Hat sie nicht zum ersten Mal einen Slalom gewonnen?
Oder ja, immer war die ewige Zweite gewesen und das Jahr hat sie den Bann können brechen.
Ja, ich schaue gerade mal schnell parallel, ob sie
also wir haben sonst noch
gerissen hat.
Grömont hast du schon gesagt.
Grömont habe ich gesagt, ja.
Dann haben wir noch zweimal Rad BMX, die beiden kenne ich leider nicht. Dann Simona Ebersold vom OL. Jasmin Fluri, Ski-Alpin, sie ist ja Weltmeisterin geworden, oder? Ist das stimmt?
Ja.
Jasmin Fluri ist Weltmeisterin geworden, also in der Abfahrt.
Ja.
Wir haben auch noch Wasserspringen, Michelle Heimberg.
Europameisterin.
Und ja,
Julie
Zog, Snowboard.
Die hat auch etwas gerissen, habe ich gemeint.
Das sind ja alle haben etwas gerissen, sonst wäre jetzt nicht auf dieser Liste, oder?
Ja, also bei den Männern hat es teilweise schon Namen gehabt, wo ich so das Gefühl hatte.
Ja, gut. Also ich würde jetzt als meine Nummer 1 entweder...
Also Julie Zog ist Weltmeisterin geworden und hat Bronze geholt im Bakuriani.
Okay, sorry Julie, wir haben dich da nicht schlechter darstellen, als du bist. Marlene Reusser hat mich sehr beeindruckt das Jahr, auch mit ihrem Statement dort nach dem Aufgeben. Sie tue ich sicher mal in die Top 5 rein.
Ja, würde ich mitgehen, ja.
Dann in die Top 5 rein würde ich sicher auch Ditai Kambunji.
Ja, sehe ich. Ditachi heisst sie
doch. Ditachi. Weil sie einfach auch im Schatten von ihrer Schwester mega gut performt. Und ich glaube, das ist nicht einfach in einer Familie, wo du ein Geschwister hast, was so gut ist, um auch können gleich erfolgreich oder wollen sein. Natürlich, Muschinga
hat nicht die beste Saison gehabt, war ja lange verletzt.
Und die hat auch schon genug Erfolg gehabt. Also, die lassen wir jetzt mal los. Die ist eh schon überall dabei und auf allen Werbungen. Ich glaube, die braucht im Moment nicht mehr Aufmerksamkeit. Wir beide sind ja mega Fan von der Mathilde Grömont.
Ja.
Oder?
Ja.
Also definitiv. Die können wir sicher in die Top 5 rein tun.
Genau, ich schaue gerade mal parallel dazu, was sie gewonnen hat, diese Saison. Aber ich habe gemeint, sie hat ja im Bakuriani auch eine Medaille gewonnen, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, ziemlich sicher im Fall.
Gold im Slopestyle,
Bro,
natürlich.
Wir sind... Aber hey, ja, wir können natürlich auch nicht alles wissen. Dann haben wir noch die Wendy Holdener, die ich auch noch sehr sympathisch finde, muss ich sagen.
Mhm. Hat zwei Silbermedaillen geholt bei der WM.
Zwei Silbermedaillen, also die ewige zweite leider. Und dann haben wir halt noch die kleineren Sportarten wie Wasserspringen, BMX, Rad, Orientierungslauf, Segeln. Hey, ich tue einfach da noch Segeln mal reinnehmen, weil ich kenne sie nicht. Und zwar Jae Mo, würde ich jetzt ihren Namen aussprechen.
Ich schaue mal parallel dazu, was die gewonnen hat.
Jae Mo, ich tue da in dem Sinn einfach mal unbekannte Sportlerinnen in einer eher unbekannten Sportart unterstützen und ihr eine Stimme geben. Auf welchem Rang noch nicht ganz sicher. Und dann...
Findest du nicht, ein Jasmin Fluri müsste eigentlich dort dabei sein, wenn sie schon Gold
in der Abfahrt ist schon heftig.
Ich glaube, das ist so das Nonplusultra
in der Skisport. In der Schweiz auch.
Ja, in der Schweiz auch, ja.
Also komm, also dann ist meine Top 5 komplett, jetzt muss ich es noch ordnen. Ich habe in der Top 5 Marlene Reusser, Mathilde Kömo, Ditachi Kambunji, Jasmin Fluri und Mo Jae.
Das ist jetzt schwierig, hä?
Komm, wir sind beide Fans von der Mathilde, oder?
Ja.
Nehmen wir sie als Nummer 1.
Sehe ich.
Marlene als Nummer 2.
Ja.
Jasmin Fluri Nummer 3.
Ja.
Ditachi Kambunji Nummer 4.
Gar nicht mit.
Und Zeglerin Mo als 50.
Finde ich okay.
Hast du da noch einen Einwand?
Mein Einwand wäre, die Julie Zog hat in Bakuriani einen Weltmeistertitel geholt. Es wäre fast ein bisschen frech, wenn du jetzt Chaye Mot reinnimmst, ohne dass du irgendeine Ahnung hast, was sie gewonnen hat.
Ja, ich finde einfach Segeln cool. Bro. Okay.
Also, ich bin parallel dazu ihren ja. Namen mal am googlen.
Hey, aber okay, Oski. Mein Leben basiert ja auch, also zumindest im Ruder, auf Leistung. Und ich wäre auch enttäuscht, wenn mich die Leute nicht wählen würden, obwohl ich Weltmeister geworden bin. Also von dem her tue ich die noch auswechseln. Nummer 5 ist jetzt in dem Fall, obwohl sie Weltmeisterin ist, Julie Zog.
Also nur schnell zu der Chaye Mot. Sie hat Silber im. Oh, jetzt habe ich es gerade wieder weggeklickt. Im Laser Radial gewonnen.
Oder Laser ist geil, es ist ein kleines. Ein-Mann-Segelboot.
Oder in dem Fall eine Frau.
Sorry, eine Frau, ja genau. Aber jetzt habe ich es abgeschickt, wenn ich es vorher aufgezählt habe. Außer der Zeglerin habe ich noch ausgewechselt aufgrund des Oski.
Ja.
Dann Team vom Jahr.
Also da sehe ich das Nummer 1.
Ja, da sehen wir das Nummer 1. Und zwar haben wir unsere zwei Freunde.
Oh, nein, ich sehe es 1 und 2.
Nein, was?
Ja,
also. Ah, sorry, ich habe es noch nicht alles durchgeschaut.
Ja, also sorry.
So. Oh! Stimmt, also, die sind
drauf. Also 1 und 2 sind klar, meiner Meinung nach.
Wir haben beides Rudern drauf. Der Andrin und der Roman tun ich als Nummer 1.
Ja. Sind Weltmeister, Europameister, Gesamtweltcup-Sieger.
Genau. Und beides richtig gute Freunde von mir. Dann natürlich meine anderen zwei Freunde, der Raffi und der Jan. Aufs 2. Sie sind Europameister, sie sind Vize-Weltmeister, sie sind Gesamtweltcup-Sieger. Sie haben unser Boot, den leichten Doppelzweier, für die Olympischen Spiele nächstes Jahr qualifiziert. Obwohl sie mir tagtäglich das Leben schwer machen, sind es trotzdem meine Freunde und ihre Leistung ist brutal. Also von dem her ganz klar das Nummer 2. Mhm. Jetzt.
Ich hätte in die Top 5 genommen, bis vor kurzem. Aber jetzt, meiner Meinung nach, gehört es nicht mit Top 5. Team Schweiz Frauen im Tennis. Weil sie haben ja den Billie Jean King Cup gewonnen. Jetzt sind sie aber kläglich gescheitert in diesem Jahr.
Also in dem Fall nicht mehr. Was ich auch noch krass finde, ist sicher Tanja Hüberli und Nina Brunner.
Mhm. Sind sie Europameisterinnen geworden?
Ja, sie sind Europameisterinnen geworden. Schon lange, also sie hat mir schon ein paar Mal gesagt, dass sie Podcast kommt und das habe ich mit ihr persönlich dann auch nochmal am Swiss Olympic Event abgemacht. Darum, ich bin ein riesen Fan von ihr.
So.
Ich bin ein riesen Fan von ihr. Darum tue ich sie jetzt da sicher mal in die Top 5. Dann, wir haben noch Eishockey Frauen-Nationalteam, IB, wir haben Segeln nochmal, wir haben Bob, Fußball Frauen-Nazi.
Oh, sorry, aber nein. Nein.
Nein.
nicht nachdem wir letzte Woche so granted haben über die Schweizer Frauenfußball-Nazi.
Was ich auch noch geil finde, ist, obwohl es der EVZ rausgehauen hat, Genf Servet.
Absolut
für Eishockey.
Absolut.
Also würde ich sicher die Top 5 nehmen.
Safe.
Die haben ja nach wie vielen Jahren endlich wieder einen Meister
gehabt. Das erste Mal.
Oh fuck, das erste Mal, stimmt. Das
über 100 Jahre Clubgeschichte.
Und es ist ein sehr traditioneller Club. Von dem her wirklich sehr verdient. Jetzt fehlt mir oder uns noch jemand für die Nummer 5 oder Top 5 von diesen Teams vom Jahr.
Gute Frage.
Männerfußball-Nazi?
Nein,
auch nicht. Wir haben noch Görling.
Sind die Weltmeisterinnen geworden? Kann das sein?
Hey.
Aber die werden jedes Jahr Weltmeisterinnen.
CC Aarau.
Ja. Das ist doch das Team Tirinzoni oder wie sie heißen.
Ah, das ist die, Tini Zoni.
Tini.
Okay. Ja, wir sind gefährliches Halbwissen. Wir haben ein Schweizer OL-Männer-Team. Die haben es immer schwer, weil sie nicht olympisch sind und auch halt ein Sportart ist, wo wirklich nicht viel Geld dahinter ist. Dann haben wir noch Kunstturnen, das Männerteam. Finde ich auch etwas Krasses.
Ja, die sind, glaube ich, in der Top 5 an der WM. Also 5. Platz an der WM.
Ja, das ist auch mega gut für ein Schweizer Team. Hey, Oskar, du musst mir helfen.
Schwierig zu sagen. Ich würde...
Also, was ist noch so dein Favorite, der jetzt da auf dem Tableau ist?
Eben nicht mehr.
Nicht mehr?
Nicht mehr.
Also am ehesten noch für mich der Bob, Team Vogt, ja, oder das Kunstturnen nationale Männerteam. Wäre ich zwei.
Entscheid du.
Also, dann, ich weiss, wie hart die Kunstturner trainieren. Ich weiss, die haben auch sehr einen harten Trainingsalltag in Macklingen oben in ihrer Halle. Ich bin zum Glück nur eine Woche, einmal pro Jahr dort, aber ich sehe die Tristesse, die dort herrschen kann. Darum grösster Respekt und ich tue sie sicher in meine Top 5, aber gerade auf den 5. Rang. Mhm. Jetzt habe ich eigentlich schon fast, also ich habe meine Rangliste.
Mhm. Die ist?
Die ist
Rudere.
Dann Nummer 3 Beachvolleyball mit der Tanja und der Nina.
Okay.
Nummer 4 Genf Servette ist okay.
Mhm.
Nummer 5 Kunstturnen Nationals Männerteam.
Finde ich okay.
Ist fair, oder?
Finde ich okay, ja.
Genau. Dann gehen wir weiter. Ich hoffe, es geht nicht zu lang. Oh, paralympische Sportler vom Jahr 2023. Ja. Das wird schwierig, weil wir wahrscheinlich
wir können ja nach den Namen sortieren, wo wir kennen, oder? Also, wo erfolgreich sind, weil wir sie kennen. Also, das ist klar Florina Rickling, Marcel Hug, Katrin Debrunner.
Ja.
Theo Gmür, der Skifahrer.
Voll.
Ja.
Der Rest kenne ich.
Manuela Schär.
Wo ist Manuela? Ah ja, dort oben, ja, voll. Voll.
Der Rest kenne
ich glaub, leider nicht. Nummer 1, was mir so da raussticht, ist sicher Florina Rigling.
Ja.
Die hat eigentlich das Jahr alles gerissen. Sie war mit meinem Bruder in der Sport-RS, darum weiss ich, dass sie auch mega sympathisch ist. Und darum, ja, dann bist du einfach ein Champion, oder? Wenn du sympathisch bist und erfolgreich im Sport. Mhm. Ja, und dann,
2 und 3 würde ich Marcel Hug und Katrin Debrunner machen. In welcher Reihenfolge geht es auch immer?
Ich würde zuerst Katrin Debrunner und dann Marcel Hug.
Also.
Weil ich habe gerade letzte im Sportpanorama gesehen, Katrin Debrunner wirklich sehr erfolgreich, hat jetzt auch den Marathon oder ist jetzt neu auf der Marathon-Distanz am deklassieren. Und ja, das ist natürlich nochmal etwas ganz anderes als auf ihrer kurzen eigentlich Paradedisziplin. Eben Marcel Hug, Nummer 3. Und dann haben wir noch 2 Plätze übrig. Hey, im Fall, es gibt mega viele, die ich leider nicht so gut kenne, muss ich jetzt ehrlich sein.
Mhm.
Leider.
Same.
Ja. Darum tue ich mich mal auf die beschränken, die man halt ein bisschen kennt. Darum nehme ich den Theo Gmür aufs 4. Und Nummer 5. Ja.
Ich hätte einfach gesagt, Manuela Schär.
Also komm. Also dann haben wir Nummer 1, Florina Rigling, Nummer 2, Katrin Debrunner, Nummer 3, Marcel Hug, Nummer 4, Theo Gmür, Nummer 5, Manuela Schär. Perfekt.
Trainer des Jahres. Ian Wright.
Ich erzähle euch jetzt, es ist nicht mein absoluter Lieblingsmensch. Er wird sicher nie mein bester Freund, aber er hat sicher einen mehr oder weniger guten Job gemacht, was Disziplin und Durchhaltevermögen angeht. Er hat unser Team sehr erfolgreich gemacht und das tue ich ihm natürlich sicher auch hoch anrechnen. Auf der persönlichen Ebene dürfte er sicher noch einiges lernen, aber wie jeder Mensch, niemand ist perfekt und darum kommt er sicher, also er muss eigentlich trotzdem auch, ich meine, ich als Ruder, wenn ich ihn nicht auf Nummer 1 würde, würde ich ja meinen Erfolg selber nicht wertschätzen.
Genau.
Also Ian Wright, du hast Verbesserungspotenzial, aber ich tue dich jetzt gleich aufs Nummer 1. Dann haben wir noch Leute,
Jan
die man kennt. Jan
würde ich sowieso auch in die Top 5 nehmen. Das ist der Trainer von Genf.
Okay, fair, ja. Tue ich rein.
Schweizer Trainer übrigens.
Ja. Dann haben wir noch, wer kennt man noch so?
Michel Roth, oder Michel heißt er, oder? Nicht Michel.
Ah, das ist der Vater vom Neuen. Ja. Ja, voll.
Hat seinen Sohn zum Weltmeistertitel gecoacht.
Ja. Ist ein Zucker, also ein Barer. Von dem her sicher Top 5. Dann haben wir noch zwei Plätze übrig. Wir haben noch Leichtathletik. Dem Laurent Mäuvli. Mäuvli.
Mäuvli heisst doch
Mäuvli.
Das. Ich glaube, das heisst einfach Mäuvli.
Was für ein Schweizer Name. Wir haben beim Kunstturnen den Claudio Capelli. Der sagt mir noch etwas. Raphael Wick im Fußball, aber...
Gut, ich muss mir hoch anrechnen, dass er IB zum Serienmeister gemacht hat.
Okay, ja, aber ist jetzt nicht mein Favorite. Also komm, ich tue noch Judo und Kunstturnen rein.
Okay. Und Reihenfolge?
Reihenfolge ist Nummer 1 Rudern, Nummer 2 Eishockey mit dem Jan Gadieu, Nummer 3 Ski Freestyle, Michel
Roth heisst das wahrscheinlich.
Ja. Nummer 4 Claudio Capelli vom Kunstturn und Nummer 5 der Alexei Budolin im Judo.
Genau.
Dann der ja Most mit dem Nils Valuable Stump, Player.
Ding geholt. Eine Goldmedaille bei der EM.
Voll, ja. Dann zum MVP vom Jahr 2023.
Da können wir die ganze Liste sagen, oder? Da.
Voll. Schnell, vielleicht der MVP vom Jahr ist was genau, Oski?
Der wertvollste Teamspieler.
Perfekt.
Ja.
Gut, ja. Eben, wertvollste Teamspieler. Wir haben hier den Nico Hischier vom Eishockey. Im Volleyball die Laura Künstler. Im Fußball Anna-Maria Grngorcevic.
Grngorcevic.
Wo du letztes Mal schon gesagt hast, ihren Namen.
Grngorcevic.
Grngorcevic. Manuel Akanji von Manchester City im Fußball. Alina Müller, Eishockey. Und im Handball der Nicola Portner.
Also meine Nummer 1 ist klar.
Ich darf dir raten.
Ja.
Der Manuel Akanji.
Ja. Triple gewonnen. Absoluter Stammspieler bei Man City. Ich glaube, für mich...
Mal würde ich auch drauf gehen, weil sehr beeindruckend, in welcher Mannschaft er spielt. Also für uns Schweizer ist es halt immer noch speziell, wenn ein Schweizer in so einer guten Mannschaft kann spielen. Und darum beeindruckt er mich auch sehr fest. Und ich finde auch eigentlich einen sympathischen. Dann sicher auch Nico Hischier, der da in diese Liste rein...
Aber ich frage mich, wieso Nico Hischier? Wieso? Also,
ja, fairer Punkt.
Ganz ehrlich, von den Eishockey-Spielern bei den Männern in der NHL hätte ich jetzt noch zwei, drei andere
gesehen. Er ist halt mega jung Captain geworden, hat einen Einfluss auf das ganze Team, hat ja einen sehr guten Saisonstart gehabt, glaube ich, mit New Jersey, oder? Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wo sie geendet sind.
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Playoff-Viertelfinale rausgeht.
Okay, wir wissen jetzt beide nicht zu 100%. Dowski sicher besser als ich.
Ja. Ich würde persönlich den Nicola Portner auf 2 tun. Und zwar, weil...
Musst du mir erklären, ich kenne ihn wirklich nicht.
Handball-Goalie bei Magdeburg hat Champions League gewonnen. Und das ist wirklich... Das wird, glaube ich, ein bisschen zu wenig hoch angerechnet.
Okay, krass. Also, let's go. Komm, darum habe ich auch meinen Nummer 1 Fußball, nicht Fußball, Sportexperte da bei mir im Podcast. Hey, wieso kann ich das nicht rein tun?
Da kann man einfach nicht rein tun.
Ah, ich kann nur einen wählen.
Du kannst nur einen wählen. Ja, dann ist der Manuel
Akanji. Also Manuel Akanji. Sorry, alle anderen, ihr seid geile Siechen, geile Siechinnen. Aber ja, Manuel Akanji, MVP 2023. So, vielen Dank. Ist Ihre Wahl endgültig und wollen Sie Ihre Ranglisten später nicht mehr anpassen? Ja, meine Wahl ist endgültig. Antwort abschicken, abgeschickt. Super. Hey, geil. Oski, danke, bist du dabei gewesen.
Noch so gern, mach ich gern. Schön, habe ich auch ein bisschen Einfluss gehabt auf die Wahl.
Ja, voll. Und ich finde es krass, wie doch ein paar Ruderer dabei sind oder Trainer und zwei Teams.
Nicht mit dem Wunder, wie hoch dass sie effektiv gerankt werden.
Ja, ich habe Roman gesagt, hey, schau Roman, wenn du ein bisschen Einfluss hast, zumindest an die Sportler Erik, als Gala-Gast wollte ich eingeladen werden.
Ja, nicht seine Verlobte.
Was, nicht seine Verlobte? Ja, nicht von ihm denke, aber ich meine, wenn er kann organisieren kann,
dass so, ich noch okay.
Zusätzlich
ich meine,
könnte
du gehen. Nein,
sicher nicht. Auf jeden Fall habe ich dort schon mal ein bisschen Druck gemacht. Ja, das ist
jetzt... Also, wenn ich darf, Roman, ja, natürlich. Ich auch, gell? Also, ich wäre auch gerne dabei.
Du kannst dann mein Plus 1 sein. Mm. Ja, auf jeden Fall ist das eins von diesen Top 3 gewesen. Wir wollen aber die anderen nur kurz anhauchen.
Yes.
Wir haben noch das Nummer 2 von unseren Top 3. Ist die Velo-WM in Zürich. Dort ist das Streckenprogramm... die Strecke und das Programm bestätigt wurde.
Endlich, muss man
endlich
sagen.
Endlich mal. Die haben ja ein riesen Problem gehabt mit Einsprachen und jeglichsten Verfahrensprozess, wo sie behindert worden sind. Und jetzt, schlussendlich, haben sie es geschafft. Sie haben vom Weltverband das grüne Licht bekommen. Ja, und ich glaube, wir freuen uns beide auf das Event. Wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber geredet. Und haben auch einen guten Gast in der Pipeline, wo uns da, oder zwei gute Gäste, die ja beides Ambassadoren sind von der Rad-WM 2024.
Yes.
Wir wollen nicht zu viel versprechen, aber Stefan Küng und Fabian Recher sind da wirklich schon fast geladene Gäste bei uns.
Mhm. Und also geladen sind sie.
Geladen sind sie. Nein, hoffen wir nicht, dass sie geladen sind. Ja.
Ja.
Auf aber jeden Fall,
ihr wisst, was
wir wollen sie einladen. Genau, und ich weiß nicht, wir beide freuen uns recht.
Ja,
also wo würdest du...
Das wird definitiv eines der Sport-Highlights nebst der
EM. Nächstes Jahr gibt es...
Olympia...
America's Cup. Fuck, das wird heftig.
Das wird, glaube ich, eines von den grossen 5 Sportereignissen nächstes Jahr. Zumindest aus Schweizer Sicht.
Mhm. Und ich habe die Strecke angeschaut. Es finde ich das meiste, wenn wir jetzt aus Zugersicht schauen, eher auf den... von uns abgewandte Zürich-Seite statt, also Richtung Uster, Zürich,
Greifensee,
also so Richtung, wie sagst du, Richtung Zürich-Ost. Und das Einzige, was in unserer Richtung stattfindet, ist das Strassenrennen vom Nachwuchs.
Ich sehe gerade, das führt bei mir vor dem Haus durch.
Stimmt. Startet in Affolter und fährt dann auch auf Zürich rein. Der grosse Zielplatz wird vom 6-Leuten-Platz sein.
Sehr geil.
Und es gibt auch ein Swiss Cycling Haus, wo dann sich die Cycling Community treffen kann. Und ja, ich glaube, wir werden definitiv dort sein und schauen. Ich freue mich mega.
Ich auch. Ich bin hot auf das. Also ich finde das richtig cool. Und eben, man sieht auch so ein bisschen, man kann doch auch in einer Stadt wie Zürich grosse Events machen.
Gut.
Sport-Events, andere grosse Events finden ja immer
statt. Ja, aber es muss jetzt zuerst mal noch gemacht werden.
Ja.
Jetzt ist es bewilligt, aber Durchführung, ja.
Genau, und dort war ja das grosse Thema eigentlich gewesen, Zufahrten zu Spitälern und so weiter.
Mhm. Wie ist eigentlich das gelöst worden? Das haben sie nämlich gar nicht genau erwähnt.
Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sie Abmachungen haben mit den Spitälern, dass man im schlimmsten Fall auch ein Rennen unterbrechen können.
Okay, das, sehr das weird.
Krass. Aber ja, eben, das ist das nötige Übel in Anführungs- und Schlusszeichen, weil schlussendlich geht ja ein Menschenleben oder ein Notfall, ein medizinischer, natürlich in so einem Radrennen vor. Aber cool, hat man da eine Lösung finden.
Es wäre wirklich spannend, mit einem Organisator darüber zu reden, weil ich frage mich, wieso muss das Rennen genau dort durchgehen, jetzt beim Ballgericht spezifisch. Hey, es wird Gründe geben, sonst hätten sie es natürlich anders gemacht. Aber ja, wir sind beide froh, dass es stattfinden kann. Und wünschen allen Organisatoren mal viel Erfolg bei diesem Grossprojekt. Und eben hoffen dann noch mehr können darüber herauszufinden mit unseren beiden Gästen, die wir jetzt da schon fast ein bisschen zu fest angeteasert haben.
Ja, was wir noch können diskutieren schnell ist, wie hot ist die Schweizer Bevölkerung auf das Ganze?
Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich denke ich, hat die Schweiz sehr eine gute Velozeit hinter sich in den letzten paar 15 Jahren. Eben Fabio Cancellara ist natürlich da das grosse Aushängeschild, aber jetzt auch mit dem Stefan Küng oder mit dem Bissegger oder mit dem Hirscher, wo ja in den letzten Jahren hohen Erfolg haben können feiern und auch immer wieder in den Medien gewesen sind, denke ich, dass die Schweizer Bevölkerung schon recht sensibilisiert ist aufs Velofahren. Mhm. Auch Tour de France, wo ja sehr oft in der Schweiz auch eine Etappe ist, trägt sicher dazu bei. Also die Schweiz ist durchaus auch eine kleine Velonation, würde ich sagen.
Mhm.
Und darum glaube ich, braucht es sicher noch einfach ein gutes PR-Management. Also weißt du, wirklich, du musst im nächsten halben Jahr musst Gesellschaft richtig, also nicht penetrant, aber weißt, abholen, so, einfach abholen. Mit coolen Sachen, mit coolen Events, mit coolen Social Media, einfach alles, was dazugehört. Und ich glaube, dann kann es ein richtig grosses Volksfest werden. Ja,
ja, ich habe das Gefühl, es wird ein Volksfest. Zumindest das Strassenrennen sicher.
Mhm.
Ich glaube, dort wirst du ein paar tausende Zuschauer haben.
Ja, sicher. Also,
wahrscheinlich im sechsstelligen Bereich. Mhm. Und ja, bei den anderen Rennen bin ich gespannt, wie viele Leute das denn dort effektiv kommen oder eben nicht kommen. Aber ja, ich bin auch gespannt, wie es dann wird in Zürich selber während der
so WM. Bezüglich Chaos und so.
Ja, also einfach der Verkehr und so weiter.
Ja, voll.
Ist ja jetzt schon immer Gugus, wenn man durch Zürich muss, also man nimmt ÖV.
Das stimmt, ja.
Aber ja, und eigentlich finde ich es ironisch, weil ich gehe ja noch relativ oft mit dem Velo arbeiten in Zürich.
Mhm.
Und also Zürich ist wirklich keine Velostadt.
Das stimmt, das kann natürlich auch einen guten Effekt haben, dass durch das vielleicht Zürich noch ein bisschen Druck bekommt bezüglich Veloweg oder einfach so, ja, ein bisschen Velofreundlichkeit, weil eben, das hört man doch sehr oft, dass es mega mühsam ist, in dieser Stadt Velo zu fahren oder auch gefährlich.
Gefährlich vor allem, ja.
Und darum, ja, hoffentlich hat es auch ein bisschen Einfluss auf das.
Ja. Gut, letzte Frage zu dem Thema. Wo gehen wir am ehesten schauen?
Ja,
was wäre die beste Location?
Die beste Location, denke ich, also eine gute Location ist sicher das Ziel. Mhm. Auf dem 6-Leuter-Platz, obwohl ich dort das Gefühl habe, dort wirst du keinen guten Platz mehr haben, weil es einfach so pumpenvoll ist.
Mhm.
Ich meine, das ist eigentlich einer von diesen Plätzen in Zürich, wo jetzt schon an, ja, an grossen Events überfüllt ist. Eben Street Parade oder 6-Leuter oder weiss ich was. Aber ich habe das Gefühl, so Richtung Uster, hinteren ins Oberland oder ins Zürich-Unterland, hat es durchaus noch ein paar coole Steigungen drin, die sehr spannend werden, auch für eben fürs Renngeschehen. Darum habe ich das Gefühl, so richtig Uster hinten, wo die Leute sich ein bisschen verteilen, wo du auch mit einem Bierli kannst auf einen Hügel hocken und schauen, wie sie den Berg drauf leiden. Ich glaube, das wäre so ein bisschen mein Favorite Spot. Ja.
Mhm. Ich sehe noch sehr viel Potenzial dort in Küsnacht.
Oh, das ist natürlich auch schön, ja.
Ist erstens sehr schön, ja. Ja. Aber da sieht man ja, die kommen dann da den Berg durch ab.
Ja.
Und das ist dann so eigentlich die letzte ja, grosse oder fette Kurve, bevor es dann eigentlich wie
also schon du willst einfach Spektakel und Stürze sehen.
Genau, ja.
So wie der Formel 1.
Ja, weil nachher geht es ja dann eigentlich fast schon ein bisschen auf einen Geraden zu, an Zoliken vorbei und dann in die Stadt rein. Ja. Schauen wir mal, André, wir müssten uns wirklich ein schönes Plätzchen suchen. Und was wir dann könnten machen, wenn das aufgeht, dass wir dann, keine Ahnung, irgendwie so mit vollen Zuschauern oder Zuhörer und Zuhörerinnen gehen zuschauen.
Voll, das wäre natürlich das Optimale.
Ja, gut. Velo-WM abgehackt, oder? Und dann hast du noch ein drittes Thema vorgeschlagen.
Voll, das wollte ich eigentlich nur kurz eben ansprechen oder primär dich fragen, wie das so aussieht, weil es geht um die EVZ-Frauen. Die sind im Moment ja völlig unterfordert. Sie haben jetzt, seit sie in der zweiten Liga gestartet haben, ist das Torverhältnis...
Also ich kann es dir sagen, ich habe es vor mir.
Also dann sag's mir.
Es ist 112-0 in 7 Spielen.
Eben, das habe ich gemeint. Es ist 100-0. 112-0.
Das muss man sehen. Also... Ich sage jetzt mal, 0 gegen Goal in 7 Spielen im Fußball zum Beispiel wäre jetzt krass, aber nicht so überraschend. Aber 0 gegen Goal im Eishockey, das ist
krass.
Krass.
Also eben, sie sind völlig unterfordert. Sie zerstören die Liga im Moment auf jeglichste Art und Weise. Ja, ich wollte dich fragen, wie es eigentlich, ja, einfach... Wie es also Noemi steht dabei, sie war auch schon bei uns im Podcast. Gewesen.
Übrigens auch Captain gewesen jetzt bei der Nationalmannschaft.
Ah, das habe ich gar nicht gesehen.
In der Abwesenheit von der Lara Stalder und von der Alina Müller ist sie Captain gewesen.
Geil, und eben das wäre eigentlich so gerade meine Frage. Was hast du das Gefühl, wie ist die Entwicklung von diesen Spielerinnen, wenn sie jetzt so brutal unterfordert sind? Ich meine, die haben praktisch die wissen, sie gehen aufs Spielfeld und sie werden gewinnen. Die Frage ist nur, gewinnen sie 10-0 oder gewinnen sie 20-0? Mhm. Was hast du das Gefühl, was macht das jetzt zum Beispiel mit der Noemi, die ja sich trotzdem anscheinend können steigern und können noch Captain werden in der Frauen-Nazi?
Ich glaube, für die Schweizer Frauen-Nazi ist es nicht gut, dass der EVZ mit so einem gewaltigen Programm oder mit so einem gewaltigen Team in der zweithöchsten Liga hat müssen starten. Ich glaube, es ist einfach wirklich negativ, sowohl für die Spielerinnen, weil eben, du sagst es, sie sind unterfordert, wie auch für die Liga. Ich meine, bockt halt niemand gegen den EVZ zu spielen, weil du weißt, du bekommst einfach hart auf den Latz. Meistens zweistellig.
Ja.
Ist auch nicht gut für die Nazi. Weil eben die Spielerinnen sind das ganze Jahr lang unterfordert. Gut, ich kann sagen, sie kommen einigermaßen frisch dann zur Nazi, aber was bringt es dir, wenn du dich nicht missisch mit besseren Spielerinnen?
Weil Konkurrenz belebt das Geschäft und sie haben keine Konkurrenz.
Ist so, und du kannst im Sport, das weißt du selber, nur besser werden, wenn du dich mit den Besten missisch. Mhm. Und wenn du dich mit eben irgendwelchen Hobbyspielerinnen musst messen, wo zweimal in der Woche trainieren und du bist, keine Ahnung, halb professionell unterwegs, trainierst 4-5 Mal im OIM, was ja auch noch ein riesen Faktor ist.
Das finde ich auch noch ein krasser Fakt. Sie haben ja für das Frauenteam ein Jahresbudget von 880'000 Franken.
Genau, sie haben ja das Budget von der Academy damals übernommen, die in der NLB gespielt hat.
Also das ist mega viel Geld. Aber zum Vergleich, eben ein Leonardo Cennoni kostet etwa ähnlich viel. Und das ist ein Spieler
bei den
Männern. Also da sieht man mal das Verhältnis von den beiden Teams. Ich meine, die meisten sind halbprofessionell bei den Frauen. Mhm. Heisst, sie arbeiten noch oder studieren nebendran noch, sehr, sehr wahrscheinlich. Mega krass. Umso heftiger, dass die eigentlich so dominieren und eigentlich so pushen.
Yeah.
Ja, was hast du das Gefühl, wie geht es weiter? Ja?
Nein, aber zu dem Punkt noch schnell. Ich glaube, das wiederum zeigt die grösste Chance im Schweizer Sport, dass du eigentlich mit verhältnismäßig wenig Budget viel kannst rausholen und zum erfolgreich sein. Und gerade im
Schweizer Frauensport, muss man sagen.
Nein,
ich
habe das Gefühl, auch international, langfristig wird das dann der Nazi schon zu gut kommen. Wenn dann der Zug dann mal aufsteigt und die Spielerinnen dann in der NLA spielen, oder gut, das heisst ja nicht NLA bei den Frauen, das heisst ja Swiss Women's Hockey League A.
Okay.
Aber dass wenn die dann dort oben sind und das dann wie so wie so eine Gießkanne ist für den Rest der Liga, wo dann so langsam auch die anderen besser werden, langsam Spielerinnen hin und her transferiert werden, das Niveau generell ansteigt, dass dann halt auch das Niveau in der Nazi ansteigt. Und ich glaube, eben dort hast du noch recht viel Potenzial nach oben. Also eben Kanada und USA sind beim Frauen-Eishockey ja sehr weit weg. Aber ich glaube, zumindest dich als sichere Nummer 3 zu etablieren, wird so in den nächsten 5 bis 10 Jahren, das ist gut möglich, wenn sie so gepusht wird. Die einzige Angst, die ich habe, und das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen als Sportler, dass sie nächstes Jahr aufsteigen und auch in der höchsten Liga alles dominieren. Und dann ist es wahrscheinlich schädlich für... Also sicher mal kurzfristig schädlich für den Rest
der Liga. Also ich kenne halt Teams aus der aktuellen Women's League A, wie du gerade gesagt hast, kenne ich nicht gut. Also eben, das sind die Bekannten wahrscheinlich wie Lugano, ZSC...
Ambri Piotta hat das Team.
Ambri...
Langnau, Rheinach sind die anderen Teams.
Okay, auf jeden Fall sicher mega gute Teams.
Bern und Davos.
Bern, Davos. Und ich hoffe natürlich, dass die Zugerinnen weiter sehr gut sein können. Aber es wäre sehr wünschenswert für den Sport, dass sie nicht gerade jedes Spiel 10-0 gewinnen. Wir werden es sehen.
Vielleicht ist es auch ein Ansporn für die anderen NLA-Teams.
Voll, um jetzt Geld voll Gas geben. Ja. Und wissen, hey, fuck, die Zugerinnen kommen nächstes Jahr in unsere Liga. Wir müssen ready sein. Wir wollen nicht 10-0 kassieren, sondern irgendwie einmal können gewinnen. Und ja, das wäre wiederum eigentlich schon voraussehende Konkurrenz, die dann eigentlich das Geschäft belebt, oder?
Genau.
Das wäre super so.
Ja, also, Top 3 haben wir abgeschlossen. Ich würde sagen, gehen wir zum Hauptthema, das mit Fußball zu tun hat.
Voll.
Unser Thema der Woche.
Ajax Amsterdam, Olympique Lyon, Schalke 04. Alles Traditionsverein, der momentan wackelt. Und ja, das zeigt ein bisschen, dass im Fußball der Erfolg nicht immer langfristig ist oder beziehungsweise nicht für immer anhebt. Und wir haben in der Schweiz auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Mhm. Und zwar der FC Basel. Und das ist das Thema vom Tag. Wir wollen auf den Aufstieg und den Fall vom FC Basel schauen.
Genau, für mich selber auch ein Thema, wo ich muss sagen, dass ich nicht Experte drauf bin, aber ich finde es mega spannend, weil grundsätzlich haben wir dann eben das Gefühl, wenn jetzt der FC Basel, ich meine, wo wir gross geworden sind und uns eigentlich für den Sport auch interessieren haben, ist der FCB in der Schweiz das Nummer 1 gewesen über mehrere Jahre. Und für mich ist das eigentlich klar gewesen, okay, das ist einfach so. Also das ist eine fixe Tatsache von dieser Erde. FC Basel ist der beste Fußballverein in der Schweiz. Und dass ich eben das so kann ändern kann, kann ich im Moment nicht verstehen. Ich finde es cool, dass wir das besprechen, weil wir ein Hintergrundwissen dazu nehmen. Ja, ich denke, es ist sicher auch, jeder Club hat mal eine Phase, wo er wieder ein bisschen zusammengeht, um wieder neu aufzubauen. Aber du sagst, das ist schon etwas Spezielles, was jetzt hier abgeht, oder?
Ja, das ist etwas sehr Spezielles, weil man muss sich vorstellen, der FC Basel ist zwar ein historisch sehr wichtiger Club in der Schweiz, aber so der richtige Erfolg, oder sagen wir die goldene Ära, ist ja erst so ab 2004 richtig lanciert worden mit dem Einstieg von der, ich sage immer ihren Namen falsch, ich weiß nicht, ob es Gigi Early ist oder Gigi Early oder wie auch immer.
Ich glaube im Fall Gigi Early.
Gigi Early, ja perfekt.
Basler sagt Gigi.
Gigi. Ja genau, und eben die Ära bis plus minus 2017 ist ja wirklich geprägt gewesen von brutale Leistungen, sowohl national wie international, aber auch eine wirkliche Konstanz beim Gewinnen von Titeln. Mhm. Und eben, ich würde sagen, schauen wir mal ein bisschen drauf, was das bedeutet hat in dieser Zeit, also die 14 Jahre insgesamt.
Mhm.
Also man muss ja sagen, Basel hat in dieser Zeit 11 von den 14 nationalen Titeln geholt.
Krass.
Also das ist unbeschreiblich eigentlich, wie gut das FC Basel-Team oder die FC Basel-Teams in dieser Zeit gewesen sind.
Trotzdem sind sie nur das zweitbeste Team historisch gesehen. GC mit 27 Titeln ist da noch 7 vor. Also Basel
GC
hat,
ist eine Institution.
Genau. Ja, aber Basel hat 20 und eben 11 von 14. Das ist ja... Das ist heftig.
Ja.
Und wenn wir das so ein bisschen genauer anschauen, eben Basel ist ja nicht nur bekannt worden, weil sie in der Schweiz einfach dominiert haben, sondern sie haben auch international oder zumindest europäisch hure coole Siege können rausholen. Mhm. Und du kannst dich sicher noch an gewisse Siege erinnern, oder ich bin mir sicher, du kannst dich fast an alle Siege erinnern, die da speziell sind. Mir persönlich ist wirklich der eine Sieg gegen Bayern 2012 noch im Kopf. Dort hat Basel gewonnen in der Champions League Gruppenphase gegen Bayern München mit 1-0. Mhm. Und eben, wenn das passiert, also wenn ein Schweizer Club Bayern München schlägt, dann schaut es auch wahrscheinlich, oder dann gehört das auch ein nicht grosser Fußballfan, wie ich damals war. Ja, das ist das, was mir so im Sinn geblieben ist, im Kopf geblieben ist. Bei dir ist es sicher mehr.
Bei mir sind es zwei Spiele. 2011 gegen Man U, wo man in der Gruppenphase sie 2-1 geschlagen hat. Wenn ich mich nicht täusche, sogar im Old Trafford. Und das hat bedeutet, dass das grosse Man U, weil damals war es noch das grosse Man U, das würde man heutzutage aber auch nicht mehr sagen, rausgefallen ist in der Gruppenphase.
Was, wegen Basel.
Wegen Basel, was damals fast schon ein Skandal war in England.
Ja.
Plus, man muss ja sagen, die englischen Gegner haben Basel immer sehr gelegen. Das eine Viertelfinalspiel in der Europa League, wo man Chelsea rausgekegelt hat 2013, und dann ist man sogar bis in Halbfinale vorgestoßen, wo man glaubt, wenn ich mich nicht täusche, nachher gegen Valencia verloren hat.
Boah, da fragst du falsch. Ich glaube, ja, für mich ist einfach sicher klar im Kopf geblieben, es war einfach langweilig, wenn es nach jedem Jahr wieder geheißen hat, FC Basel gewinnt den Meistertitel. Mhm. Und für mich war einfach klar, okay, die anderen sind einfach mega schlecht.
Genau.
Aber ich glaube, so war es eben nicht, weil Basel ist halt einfach wirklich gut gewesen, hat vieles richtig gemacht.
Ja. Und das Wichtigste, müssen wir eigentlich sagen, ist ja nicht unbedingt gewesen, dass sie nur viel Geld hatten, weil das haben zu dieser Zeit im Schweizer Fußball andere Vereine auch gehabt. Also ich glaube, FC Zürich ist ein gutes Beispiel mit den Canepas, IB mit den Weissbrüdern. Aber was der FC Basel super gemacht hat, ist Talententwicklung. Und zwar ist ihr Geschäftsmodell ja relativ einfach gewesen.
Eigentlich so simpel, aber irgendwie hat es einfach, haben sie es halt, wie sagst du denn, das, was sie gemacht haben, haben sie dann halt gut gemacht, oder?
Genau. Ihr Geschäftsmodell war, junge Spieler in die erste Mannschaft aufziehen, fördern, sie präsentieren, meistens eben auf dieser europäischen Bühne und sie dann zu horrenden Summen schon fast verkaufen. Und ich meine, man muss sich ja nur mal anschauen, was für Eigengewächs das der FC Basel in dieser Zeit hatte. Also ich meine, Granit Xhaka, Cheron Shaqiri, Breel Embolo, also die voll. Namen. Also das ist...
Ja, ist krass. Ich meine, es sind die besten Fußballer,
die die Schweiz je gehabt hat.
Je gehabt hat.
Ja.
Und einfach auch die, die halt dann in den entscheidenden Moment an der WM oder an der EM den Unterschied machen, die kommen alle vom FCB.
Genau.
Und wer man natürlich auch noch kennt.
Ja, und das ist eben noch der zweite Teil. Was nebst der Talententwicklung sehr gut drauf ist, dass sie eben die auch viele junge Spieler gekauft haben. Sowohl international
von ihrem eigenen Nachwuchs.
Genau, sind. Sowohl international wie auch aus der Schweiz, aber eben sehr, sehr jung damals. Ja, und du wolltest ein Beispiel machen.
Genau, also mir bleibt einfach der Mohamed Salah im Kopf, 2014. Mhm. Er ist ein ägyptischer Stürmer, den man jetzt primär von Liverpool kennt. Er hat dort eigentlich voll eingeschlagen. Ist er sogar der beste Spieler von der Premier League mal gewählt worden, oder?
Und ich glaube auch zweimal Torschützenkönig.
Auch Torschützenkönig, also wirklich mega eingeschlagen. Jan Sommer, auch beim FCB gewesen.
Ja, ist damals von GC gekommen.
Und jetzt, also jeder weiß, Jan Sommer, beste Schweizer Goalie, jetzt gerade bei Inter.
Genau, dominiert
dort Mailand. Auch. Also ja. Wird zwar im Moment gerade ein bisschen, glaube ich, in Frage gestellt, aber weiterhin Nummer 1 ist. Ist nicht der Gregor Kobel?
Aha, in der Nazi meinst
du? Ja, der Nazi, sorry.
Aha, nein, weil bei Inter ist er unbestritten.
Ah, okay. Ja, gut, in der Nazi
habe ich gemeint. Aber in der Nazi, ja klar, hast du mit dem Gregor Kobel einen, der sich jetzt langsam aufbäumt und sagt, was? Hey, Brudis, ich bin 25, ich bin Captain in meinem Verein, ich bin ready.
Die Schweiz hat eigentlich schon immer gute Goalie gehabt.
Das ist wirklich etwas, was die Schweiz kann. Auch im Eishockey, immer gute Goalies gehabt.
Ja, auf jeden Fall auch Manuel Akanji,
genau, im FCB. Genau,
ja, eben, ihr seht richtig grosse Namen, die bei diesem Verein mal gespielt haben. Jetzt sieht es voll anders aus. Wir haben viel Schlechtes, wo im Moment über den FCB geschrieben wird. Nicht nur geschrieben wird, sondern wahrscheinlich auch im Verein selber abläuft. Mhm. Es ist so, was ich gerade weiss, FCB ist Letzte in der Tabelle. Kläglich sogar Letzte von der besten Liga in der Schweiz.
Genau, also man muss sich das mal vor Augen führen. Sie haben in 13 Spielen ganze 8 Punkte geholt. Also für den FC Basel nicht nur unterirdisch, sondern völlig inakzeptabel. Und ja, es ist wirklich so, André, wie du sagst, ab 2017 haben die Leistungen angefangen schwanken. Es ist ihnen schwer gefallen, die gleiche Dominanz aufrecht zu behalten. Es hat zwar teilweise noch Erfolg gegeben, also man hat zum Beispiel ja einen Cup-Sieg geholt, man war mehrmals in der Quali für die Champions League, man hat auch letzte Saison den Halbfinale von der Conference League erreicht, aber eben, heute ist das Ganze schon fast wieder wie vergessen gegangen.
Weil ich frage mich einfach, wie kann das passieren? Weißt du, hast ja immer das Gefühl, wenn es läuft, dann läuft es. Mhm. Aber irgendwo kommt doch der Punkt, wo es umschlägt und eigentlich so ein bisschen die Negativspirale anfängt.
Ja.
Was hast du das Gefühl, ist so ein bisschen der Negativsog, wo die Spirale mit sich bringt, wo der FCB jetzt nicht mehr rauskommt?
Ich glaube, der Hauptgrund hat damals angefangen mit dem Abgang von Bernhard Häusler, wo ja Clubpräsident war von 2012 bis 2017. Er hat die vielleicht erfolgreichste Zeit vom FCB mitgeprägt. Ist, glaube ich, auch ja, sehr ein guter Businessman, ja, mit einer guten Vision für den Club. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Grund ist. Vielleicht weiß das jemand, wieso er dann abgewählt wurde ist und durch den Bernhard Burgener ersetzt wurde. Ist. Aber ich glaube, dort ist der Knackpunkt. Der Bernhard Burgener, auch sehr ein erfolgreicher Geschäftsmann, aber offensichtlich nicht so bewandt beim Management von Fußball, hat sich zwar eigentlich versucht, darauf zu konzentrieren, die finanzielle Stabilität im Club zu verbessern und das internationale Marketing auszubauen, hat sich dann aber herausgestellt, dass das so mäßig gut gelaufen ist. Und dann 2021 hat der Reto Baumgartner als Präsident übernommen, aber wer eigentlich wirklich in der Führung ist, da ist das Konsortium rund um den David Degen.
Voll der Name David Degen, ich glaube.
Genau.
Also der ist ja mega im Zentrum von dieser ganzen Diskussion. Und ich glaube, es ist ja auch so, dass jetzt so ein bisschen Fans schaffen oder die Ultras oder die Fanszene vom FCB ist ja ganz klar gegen den David Degen.
Mhm.
Und er hat da voll dagegen. Er ist von sich selber überzeugt. Er ist überzeugt, dass das Richtige ist.
Genau. Ja, und ich finde...
Da kann ich wie nicht beurteilen, wer hat recht, oder?
Ja, also ich finde, man darf am David Degen insofern recht geben, dass er sagt, hey, schau, ich habe den Club übernommen mit einem Defizit von 30 Millionen. Also mit einem strukturellen Defizit von 30 Millionen. Und es ist dort vor allem darum gegangen, das Defizit zu reduzieren. Ich glaube, sie peilen es an, dieses Jahr 8 Millionen zu haben und dann langfristig 5 Millionen strukturelles Defizit, ja, weil das könnten sie allenfalls mit europäischem Wettbewerb und Transfererlös decken, ohne dass ein Investor dazu muss kommen.
Ja.
Aber gleichzeitig muss ich sagen, eben die Person David Degen wirkt für mich sehr, sehr sturköpfig.
Also für mich wirkt er auch gar nicht sympathisch. Was ich von außen sehe, sehr, ja, halt so voll arrogant und ich mache, was ich will. Ich bin Chef und ich bin der, wo ja, er hat ja, glaube ich, den Grossteil vom Club gehört ihm. Oder nein, wie ist es?
Eben dem Konsortium, glaube
ich. Oder ja, wo er einfach der Präsident ist. Und ja, es kommt mir einfach sehr so über, als würde er, ist einfach, oder als wäre er mehr an seiner Position interessiert, als wirklich an seinem Verein. Weil grundsätzlich hat er ja auch lange beim FCB gespielt, oder?
Ja, genau.
Also er kommt eigentlich von dort, er ist ein Basler. Die Leute, oder es ist eigentlich alles gegeben, dass sie ihn gerne könnten haben, aber irgendetwas versaut er offensichtlich.
Ja. Seine Taktik war ja, hey, wir verkaufen einen Grossteil vom Kader, holen grosse Transfererlöse rein und versuchen uns wieder mehr auf den Nachwuchs zu konzentrieren.
Also es war eigentlich geplant, dass man sozusagen schlechter wird, oder? Also so wie, man lässt ein bisschen Luft raus.
Also man macht einen Schritt zurück, um quasi zwei
Vorwärts zu machen. Genau, das meine ich. Ja. Das war eigentlich geplant. Jetzt ist einfach das Problem, dass irgendwie das ganze Konstrukt nicht funktioniert. Der FCB befindet sich ein bisschen in einer Abwärtsspirale, kann sich eben mit diesen junge Talent und dann die wieder verkaufen, kann er sich nicht mehr, das funktioniert irgendwie nicht mehr. Das heisst, dort kommt das Geld nicht mehr rein, was zur Folge hat, dass man eben auch wieder keine jungen, guten Spieler kann kaufen kann, oder? Und eben, das ist jetzt die Negativspirale, wo jetzt im Moment im Gang ist, oder? Und das überträgt sich jetzt auf jeder einzelnen Ebene von ganz oben bis ganz unten.
Genau, also das heisst, der Club ist in dem Sinne marot. Was noch dazu kommt, in der Schweiz hast du ja recht ein, wie soll ich sagen, es hebt sich ja nicht die Waage national und international.
Wie meinst du das?
Du siehst es zum Beispiel am Beispiel vom FCB. Der FCB ist so lange erfolgreich gewesen, wie er europäisch gut war.
Okay. Ja.
Das heisst, er hat in Europa in der Champions League gespielt, in der Europa League von mir aus auch. hat dort viel Preisgeld reingeholt. Überproportional viel im Vergleich zu der nationalen Meisterschaft. Hat dadurch natürlich können, ihr Modell weiterführen, eben junge Spieler aufziehen oder junge Talente einkaufen und dann die beiden teurer weiterverkaufen. Yeah. Und durch das, dass dann irgendwann mal der sportliche Erfolg ausgeblieben ist und dadurch die europäischen Wettbewerbe weggefallen sind, fehlt ihnen das ja. Und du siehst ja jetzt, dass zum Beispiel IB quasi jetzt auf dieser Welle
rettet. Genau, das ist das, was ich eigentlich auch noch sagen wollte. Ja.
Genau, weil IB spielt jetzt europäisch, ist in der Champions League, hat garantierte Einnahmen, wenn sie in der Gruppenphase sind, von 35 Millionen, was wahrscheinlich mehr als Budget ist von einem Grossteil der Super League-Verein.
Ja.
Und entsprechend, eben, jetzt reitet halt reitet die Young Boys die Welle.
Ganz so gut, aber...
Ja, aber fast.
Fast,
also, ich meine, die haben ja 5 von den letzten 6 Meisterschaften geholt.
Okay, gut, da...
Also, also man sieht eine ähnliche Entwicklung wie beim FC Basel.
Okay.
Und ich glaube, eben, das ist jetzt halt schwierig, wieder dort raufzukommen. Und
was hast du denn das Gefühl... Also es gibt ja immer, wo ist der Anfang oder wo ist das Ende?
Mhm.
Oder wie sagst du dem, der Hund beißt sich selber in den Schwanz?
Ja. Yeah.
Also weißt du, was war zuerst? Haben sie zuerst falsche Transfer gemacht und aufgrund von dem nachher nicht mehr können gut verkaufen und sich so finanziell über Wasser behalten? Oder war einfach wirklich mal eine sportlich schlechte Phase gewesen, haben sich aufgrund von dem europäisch nicht mehr so können behaupten und aufgrund von dem ist dann kein Geld mehr reinkommen. Was hast du das Gefühl? Was war der Anfang gewesen?
Ich würde es anders denken. Oder ich denke, es ist anders. Ich denke, es ist dadurch, dass beides gerade zusammengefallen ist. Also du hast sowohl...
Also eigentlich ein blöder Zufall? Ja, so ein bisschen auch?
Ja, vielleicht nicht unbedingt ein Zufall, aber es ist einerseits die sportliche Leistung, die natürlich nicht mehr da war. IB hat sich den Meistertitel geholt 2017.
Also ist eigentlich so wirklich ein Knickbruch gewesen?
Ja, hat, so ein Knick, hat dem FC Basel so ein einen Knickbruch gegeben. Und gleichzeitig hast du ja dann auch die Führungswechsel gehabt und die haben dann probiert dagegen zu steuern, aber haben es nicht geschafft. Und im Gegenteil sind sie eigentlich verschlimmert, die ganze Situation. Und entsprechend sind wir jetzt da, wo wir sind.
Voll, das ist auch noch... Also wir haben seit 2017 haben wir 11 Trainerwechsel. Also in 6 Jahren 11 Mal den Trainer gewechselt.
Das ist fast schlimmer als bei Sio.
Krass, wirklich heftig. Schweizer Fußball übrigens dort eh Spitzenreiter wahrscheinlich mit diesen Trainerwechseln.
Ja, sicher weit oben dabei, ja.
Voll. Ja, ich meine, was wir noch könnte diskutieren, erstens, hast du das Gefühl, der FCB findet aus dieser misslichen Lage raus? Was ist die Lösung? Also du bist auch nicht irgendwie Finanz-Fußball-Experte, oder bist du nicht?
Nein.
Aber was hast du das Gefühl, was als Fan oder als jemand, der etwas vom Fußball versteht?
Also ich meine, der FC Basel ist eine Institution im Schweizer Fußball. Also das steht außer Frage. Ich glaube auch, sie haben eine riesen Fanszene, sie haben eigentlich einen Support, wo es würdig wäre, um die oberen Ränge in der Liga mitzuspielen. Und ich glaube, sie werden es herausfinden. Ich glaube, es wird aber wirklich ein harziger Weg, bis sie sich wieder dort aufspielen, wo sie mal gewesen sind. Ich sehe nicht, wie sie in den nächsten 2-3 Jahren um irgendeinen Titel mitspielen.
Ja.
Weil für das ist der Club jetzt marode. Ich glaube, aber ja, der FC Basel wird sich fangen. Und gerade dadurch, dass auch die Schweizer Liga ja dass er auf 12 Teams aufgestockt wurde, ist, hast du doch noch einige Gegner, die du eigentlich hinter dir lassen nur schon mit dem Kader, den du hast. Aber das Ding ist halt eben, du kennst es selber als Sportler. Wenn der Wurm mal drin ist, ist der Wurm drin.
Ja, ja, also du sagst, finanziell muss die Negativspirale bekämpft werden.
Ja, unsportlich.
Weil ich kann mir auch vorstellen, weißt, wenn du jetzt irgendwie eine total geile Story machen willst, Mannschaftszusammenhalt, du hast einen huere guten Trainer, der die Mannschaft kann brutal besser machen kann, als sie eigentlich ist und dann so wieder Erfolg bekommen und das Ganze wieder ändern, wäre ja auch ein Weg.
Wäre auch ein Weg und sie haben ja jetzt gerade den Trainer gewechselt, der Heiko Vogel ist geschmissen worden und sie haben den Fabio Celestini geholt. Sie haben auch im ersten Spiel den direkten Sieg geholt. Das ist
der erste Sieg nach dem Trainerwechsel, das finde ich auch so überbewertet, nicht?
Ja, aber es ist halt wirklich so, dass wenn ein neuer Trainer kommt, dann will sich halt jeder Spieler nochmal beweisen. Jeder Spieler bekommt nochmal eine neue Chance eigentlich.
Ja.
Der Trainer kommt ja quasi mit einem weißen Blatt Papier
in
den Club. Und er kann ja dann quasi den Club oder zumindest die Mannschaft so formen, wie es ihm würde gefallen. Ob es dann erfolgreich ist, ist die andere Frage. Aber ich glaube, es ist sicher mal ein erster Schritt. Und ob sich das dann wird in Erfolg ummünzen oder was auch immer Erfolg in dem Kontext heisst, das werden wir noch sehen.
Ja, noch ein letzter Punkt, vielleicht Lehren, wo man daraus ziehen kann. Oder andere, ich meine, es ist, wie gesagt, jeder Verein hat in seiner Vereinsgeschichte mal eine Phase, wo er einfach entweder nicht in die Playoffs kommt, wo er zwei, drei Saisons hintereinander wirklich miserabel ist, miserabel spielt, vielleicht auch strukturell miserabel aufgebaut ist. Jeder Verein versucht das natürlich zu verhindern und alle schauen im Moment auf den FCB, was die falsch machen, sagen, sie wissen es besser, hey, ihr müsst das und das machen. Ja, ich frage mich als Nicht-Fußballmanager-Experte, was könnt die anderen jetzt sozusagen aus dem Fallbeispiel herauslesen? Als Fazit auch ein bisschen, oder?
Ich glaube, nichts ist für immer.
Nichts
ist für immer, weil
außer die 20 Meistertitel, die sie bis jetzt geholt haben.
Die sind für immer, ja. Aber mit denen kannst du dir auch nichts kaufen.
Stimmt, wenn du kannst dir nichts kaufen damit, ja.
Also das ist nicht ein Böhnli, das kannst du einsetzen, wenn du absteigst. Also, ich glaube, wichtig ist einfach, aber ich glaube, das gilt nicht nur im Sport, das gilt im Leben generell. Nur weil es gut läuft, darfst du dich nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen. Du musst halt einfach es immer auch langfristig
Es ist ein hoher Sport- oder Manager-Floskel. Jeder Saisonstart wird wieder gefragt, Reto Clay oder wie heisst der CEO vom EVZ?
Patrick Langwiller.
Genau, wird immer gefragt, hey, was ist der Plan? Und dann sagen sie, hey, schaut, wir haben wieder das Beste gegeben, wir rechnen wieder mit super starken Gegnern, wir gehen nicht davon aus, dass wir gewinnen. Und du denkst immer so, ja, bla bla bla. Aber eben, ich habe das Gefühl, die das wirklich zu Herzen nehmen und das ernst meinen, die machen eben genau diese Fehler vielleicht nicht. Und ja, was ich das Gefühl habe, ist, schlussendlich musst du auch einfach eben Support von außen haben, von den Fans. Es ist zwar nicht die, sind nicht die, die entscheiden, aber schlussendlich die eigentlich den Verein ausmachen. Und ja, wenn die dann würden abwandern, ich glaube, dann hättest du dann wirklich einen Verein, der ein langsam absterben würde, aber das gehe ich jetzt mal nicht davon aus, ja.
Jemand anderes, der am Karren kann ziehen, sind natürlich die Spieler.
Ja.
Jetzt meine letzte Frage. Aus Sportlersicht, wenn man in so einer Phase ist, wo einfach alles gegen dich läuft, wo alles scheiße läuft, erstens, wie ist das als Sportler? Ich meine, du hast die Phase auch erlebt. Und zweitens, wie kommt man aus dem wieder raus?
Ja, also ich habe das Gefühl, in einer Mannschaftssportart ist es natürlich noch ein bisschen anders, weil du ja nicht. Also ich als Einzelsportler in dem Sinn kann vom heutigen auf den morgigen Tag entscheiden, jetzt mache ich das anders, oder? Und ich glaube, das ist auch das Schwierige an einer Mannschaft. Du musst halt alle dazu bringen, um genau das Gleiche zu machen und das gleiche Denken entwickeln. Also ich habe das Gefühl, wenn es ein Trainer schafft, seine Spieler so zu beeinflussen, dass sie eben ein positives Denken haben, und eigentlich nicht zu fest durch die ganze mediale Aufmerksamkeit, vielleicht die Clubführung, beeinflusst werden, dann kann das wirklich einen Einfluss machen aus der Mannschaft raus. Aber für das muss es eigentlich auch wie zuerst vielleicht ein bisschen abgeschirmt werden und der Trainer muss sie einfach eine Art durchdringen, weißt, mit seinen Gedanken, mit seiner Philosophie. Und als Sportler selber habe ich das Gefühl, ja, solltest du einfach möglichst. Also sicher mal, wenn es in dieser Situation der Scheiße, wenn es dir auch scheiße geht, dann musst du unbedingt mit irgendwie Sportpsychologie anfangen. Also das ist, ich weiß nicht, wie viel, die haben, also FCB ist wahrscheinlich auch dort noch viel professioneller als wir im Rudern. Aber ich habe wirklich das Gefühl, der Wechsel passiert im Kopf. Der Kopf ist es, ob es jetzt mehr auf härter können schiessen oder genauer schiessen. Ich glaube, das ist dann zweitrangig, aber primär mal die Einstellung. Und ich glaube, das ist der Game Changer, ja.
Ja.
Mit dem Trainer.
Ja, und vielleicht braucht es dafür einfach noch noch mehr die Identifikation mit dem Club und die Leute, die sich identifizieren. Aber ich glaube, das hätte der FC Basel, vor allem mit den Spielern aus dem eigenen Nachwuchs, mit dem Thauland Chaka, mit dem Fabian Frey, mit dem Marvin Hitz, wo gut, Marvin Hitz ist nicht aus dem eigenen Nachwuchs, aber es ist ein sehr erfahrener Spieler, der eben an dem Karren kann ziehen. Und ich glaube wirklich, der FC Basel kommt wieder.
Chaka kommt zurück zum FCB und führt sich aus dem Dreck.
Ich glaube, der Chaka wäre ein guter Präsi.
Würde mal einen Degen...
Würde mal ein bisschen Action geben.
Ein bisschen Action reingeben. Ja.
Fazit, André.
Fazit. Wir sind nicht die leitenden Personen von diesem Verein.
Zum Glück.
Zum Glück nicht. Das heisst, wir können auch mehr oder weniger easy darüber schnorren. Wir wissen auch nicht 100% genau, wie es drinnen abläuft. Was wir aber können sagen, ja, ich glaube, am Club selber stehen grosse Herausforderungen bevor, intern und extern. Aus meiner Sicht ist es die Mannschaft und der Trainer. Ich glaube, aus deiner Sicht wäre es eher das Finanzielle.
Also das Management, ja.
Das Management, wo muss in den Griff genommen werden. Ja, und sonst Fans müssen weiter daran glauben, weiter unterstützen und es braucht jetzt vielleicht noch 2-3 Jahre.
Ja, gut. Haben wir mal ausführlich über Fußball geredet? Haben wir auch schon lange
sehr gemacht, ungewohnt, sehr ungewohnt für mich. Vielleicht haben sie es gemerkt, ich bin nicht der Experte auf diesem Gebiet, aber habe natürlich den geilen Oski an meiner Seite,
ja,
wo durchaus ein bisschen Ahnung hat als ehemaliger Zug 94 Top-Spieler.
Ja.
Ja, voll. In dem Sinn. Genau, das ist seine Raucherlunge. Nein, Spaß, der Oski raucht nicht. Ja, wir sind am Ende vom Podcast. Wir danken euch, dass ihr dabei gewesen seid und an dieser Stelle grosser Respekt, wenn ihr immer noch dran seid. Vergesst den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Podcast oder auch auf Spotify. Und gebt 5-Sterne-Bewertungen ab. Würde uns sehr freuen. Wir geben uns Mühe, dass wir jede Woche das Beste aus dem Sport euch könnt näher bringen. Sorry.
Geil. Ja genau, und vergesst nicht, das Liebling zu kaufen. Bis am Sonntag habt ihr Zeit, falls ihr das machen wollt. Folgt uns auf Instagram, da findet ihr uns unter vollinnen-podcast. Und wenn der Podcast euch gefallen hat, dann teilt ihn doch mit euren Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und bis nächste Woche.
Ciao. Tschüss zusammen.
Voll inne, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oski.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.